Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Ich glaube, am Grindel haben wir auch nur den Kar-Samstag gefeiert. Es wird mal wieder Zeit für einen richtigen Ostergottesdienst an einem Sonntag, glaube ich. Und wo wir mal die ganze Karwoche feiern. Ich glaube, das ist nicht so unsere Tradition, das weiß ich. Aber es ist auch mal was, wo man das miterleben kann, dass das eine Bedeutung haben kann. Und wir sind jetzt in der Woche nach Ostern. Was habt ihr für Erwartungen und womit rechnet ihr, wenn ihr in eine Kirche geht? Wenn ihr in eine Gemeinde geht? Vielleicht auch zum Gottesdienst? Womit rechnet ihr und was erwartet ihr? Und das ist jetzt egal, ob du, sie, ein regelmäßiger Gottesdienstbesucher bist oder nicht. Mal sporadisch alle Jubeljahre hineinkommst. Vielleicht rechnest du damit, dass du in ein altes Gebäude gehst, das vielleicht auch sehr sakral ist, wo vielleicht Bilder in Fenstern und an Wänden und Skulpturen Geschichten erzählen. Vielleicht rechnest du damit, dass Musik gespielt wird, die du so im Alltag nicht hörst. Damit rechnet man vielleicht, wenn man in eine Kirche geht. Vielleicht rechnest du damit, dass du Menschen triffst, die an Jesus glauben. Das könnte ja passieren, wenn man in eine Gemeinde geht. Vielleicht rechnest du auch damit, dass du eine Predigt hörst, wenn du zu einem Gottesdienst gehst. Oder dass man gemeinsam betet, dass Vater Unser spricht. Und vielleicht rechnest du ja sogar damit, dass man beim Amen sich dann bekreuzigt. Und vielleicht passiert nicht alles, womit du rechnest. Aber viel interessanter ist vielleicht die Frage, was erwartest du? Was hast du für Erwartungen? Vielleicht hast du so eine ganz einfache Erwartung. Hauptsache, es dauert nicht zu lang und es ist nicht langweilig. Aber vielleicht weißt du schon vorher, naja, vielleicht ist das eine ziemlich hohe Erwartung. Vielleicht erwartest du auch einfach nur, Ruhe zu haben. Dass dich mal alles von draußen in Ruhe lässt. Dass du etwas fallen lassen kannst. Vielleicht erwartest du aber auch Antworten zu bekommen. Oder einfach nur zuhören. Vielleicht erwartest du aber auch Begegnung, Austausch, Kontakt, Gemeinschaft. Welche Erwartung du auch immer hast und womit auch immer du rechnest, ich glaube, dass jeder von uns völlig unterschiedliche Erwartungen hat und mit ganz anderen Dingen rechnet. Aber eine Sache habe ich noch nicht gefragt. Und ich glaube, dass diese Erwartung, für mich zumindest, eine ziemlich hohe ist. Und ich habe mir so die Frage gestellt in der letzten Zeit, erwarte ich das eigentlich überhaupt noch? Erwarten das andere Menschen, wenn sie in die Kirche gehen, wenn sie in eine Gemeinde gehen? Erwartet man, dass man Gott begegnet? Also Gott trifft. Mal auf direkt Deutsch. Erwartest du, dass wenn du in einen Gottesdienst gehst, in eine Gemeinde, dass du Gott triffst? Dass du ihm begegnest? Dass da etwas passiert, was eine andere Dimension hat? Was nicht von dieser Welt ist? Was übernatürlich ist? Was man nicht einfach so erklären kann? Etwas, was mit Glauben zu tun hat. Mit etwas, was ich dir nicht beweisen kann. Aber erwartest du das? Oder ist die Erwartung viel zu hoch? Hast du diese Erwartung schon längst beiseite gelegt? Und du schaust einfach nur und hörst einfach nur. Ich war Ostern jetzt in meiner Heimat, meine Familie besuchen. Und in der Zeit vor Ostern am sogenannten, also der Name, den gibt's nicht in echt, aber Kar-Donnerstag. Da haben wir dann ein bisschen den Garten meines Schwagers aufgeräumt. Und ein bisschen heißt, eine Tanne beseitigt, so ganz viele kleine Bäumchen, die mal eine Hecke waren. Und die haben wir dann zu einem Osterfeuer transportiert, das am Sonntag dann da brennen sollte. Und ungefähr die Hälfte, hatte ich das Gefühl, von dem, was dann nachher das Osterfeuer ausmachte, kam aus diesem Garten von meinem Schwager. Und bevor es da losging, haben wir uns so gefragt, wie viel Anhängerfuhren werden das wohl werden? Und wir hatten so einen 9-Meter Anhänger, also nicht nur so einen kleinen, sondern 9 Meter. Und mein Schwager so 3. Ich so, 3? Guck dir das mal an. Das liegt hier im Vorgarten, im hinteren Garten. Das sind mindestens 7. Und mein anderer Schwager dann so 8. Und nachher waren es 8. Er hat also gewonnen. Das Problem war allerdings, am Anfang haben wir dann noch, weil das ja aufs Osterfeuer sollte, die ganzen Wurzeln von diesen diesen Laubbäumen, diese Hecke waren, die ganze Erde abgeschlagen, ja, mit so einer Eisenstange und da hatte ich auch noch richtig Kraft. Und eine so eine Fuhre hat so circa eine Stunde gedauert, weil wir vollladen mussten, abladen und jetzt wird's interessant. Wir konnten nicht auf den Acker fahren, weil es ziemlich nass war, also mussten wir auf einer Wiese anhalten und 20, 30 Meter durch so einen Acker gehen, der halb nass war, wo wir 10 Zentimeter teilweise eingesunken sind. Und am Anfang habe ich das noch mit meinen Sportschuhen gemacht. Die sahen aus. Da haben wir schön Gummistiefel bei der zweiten Fuhre geholt. Und jeder von uns hat gehofft, jeder, dass der andere hineinfällt in den Matsch da. Weil wir da echt gezogen haben teilweise. Und ich bin jetzt nicht so gemein, aber wir gönnen uns das halt als Familie, dass man auch was Schönes sieht, wenn man schon sowas macht. Und 6 Stunden später, bei der letzten Wurzel, die Anhängerfuhre, die war schon nur noch halb voll. Ich wollte diese Eisenstange hochheben und diesen Sand darunter klopfen. Ich habe die nicht mal mehr hochgekriegt. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich nicht schwach bin oder sowas. Ja, nicht, dass ihr das hier vermutet. Auch hier auch meine Schwäger, die da ging nichts mehr. Wir waren ausgelaugt. Am Sonntag war dann dieses Osterfeuer und wir haben natürlich gesagt, das müssen wir uns anschauen. Ja, wenn da schon unser halber Garten brennt, dann fahren wir da auch hin. Und dann waren da also so eine kleine Truppe von dem Besitzer, dem Eigentümer des Hofes, ein paar Freunde von denen und so die Hälfte unserer Familie. Also würde ich mal so sagen, so eine kleine Runde von 30, 40 Mann. Also aus meinem Verhältnis ist das eine kleine Familienrunde. Und dann haben wir uns angeschaut, wie das Feuer brannte und später, dann sind immer mehr gegangen, nach Hause gefahren. Dann ist so noch so eine Restrunde geblieben, die dann noch in die Scheune gegangen ist, sich noch mal im Stuhlkreis gesetzt hat, sich unterhalten hat. Und man hat ja so alles miterlebt und die Besitzer haben auch schon vorher gesehen, wie ich da am Schleppen war. Und da kam dann irgendwann erst raus, dass ich Pastor bin. Man hätte fast sehen können, wie das Feuer ausgeht. Also da war nichts mit dass sie mir das zugetraut hätten, dass sie damit gerechnet hätten. Sie hatten nicht die Erwartung, dass das ein Pastor sein könnte. Da war ein totales Entsetzen. Und ich bin echt mal gespannt auf den Zeitpunkt, wann der denn kommt, dass Leute nicht mehr überrascht sind, wenn ich sage, ich bin Pastor. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss grau werden. Das passiert bei manchen ja eher. Vielleicht kommt das ja bald schon. Oder ich muss auch, ich weiß nicht, was ich alles tun muss. Vielleicht brauchen wir einen Stilberater. Klischee, Pastor, so siehst du aus. Jedenfalls bin ich da mit 2 Frauen ins Gespräch gekommen ein bisschen. Und die waren halt neugierig. Und als wir dann irgendwann auch auf Gott kamen und ich gemerkt habe, okay, die haben zwar religiöse Wurzeln, aber glauben da nicht so richtig dran, musste irgendwann so ein Spruch von mir rauskommen. Weil die ja echt gesagt haben, die ganze Zeit vorher und immer wieder, und die haben das so oft wiederholt, das kann ja gar nicht sein, dass du Pastor bist, und damit haben wir ja gar nicht gerechnet. Da habe ich halt gesagt, ja, vielleicht rechnet ihr mit Gott nicht. Vielleicht habt ihr auch die Erwartung, dass er nicht existiert, aber vielleicht täuscht ihr euch bei ihm genauso wie bei mir. Das musste einfach mal raus. Das Thema der Predigt ist, was erwartest du, womit rechnest du? Und es hat ganz viel mit Nachfolge zu tun. Den Abschnitt, den Robert eben gerade aus unserem Gemeindeprofil gelesen hat. Und vielleicht meint man, dass Nachfolge eher eine Herausforderung ist. Folge nach. Ja, hat auch ein bisschen was damit zu tun. Es gibt genug Texte in dieser Richtung. Aber in unserem Gemeindeprofil haben wir ganz bewusst die ersten Sätze folgendermaßen gewählt. Das Gebet Jesu, dein Wille geschehe, wollen wir mit unserem ganzen Leben verwirklichen. Das ist ein Wunsch. Das ist ein Ausdruck von Sehnsucht. Und ich glaube, wer diesen Satz, den ersten Satz schon erstmal unterschreiben kann. Dein Wille geschehe, zu beten, das Gebet Jesu, dass man das möchte, dass das Realität wird. Sein Wille geschehe, der rechnet mit Gott. Der erwartet Gott. Der glaubt an Gott. Sonst würde man das nicht sagen. Ich würde ja auch nicht sagen, der Wille von sonst auch jemandem soll geschehen und ich weiß nicht, was kommt, wenn ich den zum Beispiel wähle. Oder wenn ich dem Geld gebe und sage, lauf zum Bäcker. Keine Ahnung was. Also ich würde ja nicht jemandem etwas anvertrauen, die komplette Vollmacht übertragen, wenn ich nicht wüsste, wer das ist? Und deswegen hat Nachfolge auch etwas mit Kennen zu tun. Beziehung. Das ist nicht einfach nur Wissen. Wenn man in die Kirche kommt, wenn man in die Gemeinde kommt, dann geht's oft, ganz oft um Wissen. Dann tauschen sich Christen in Gesprächskreisen über Wissen aus. Sie reden über Erfahrung auch. Ja. Aber die Beziehung merkt man doch nur, wenn man länger an jemanden dran ist. Ob jemand da eine Beziehung hat. Ob da eine vorhanden ist. Ich meine, ich sehe doch, ob jemand einfach nur eine Lehre erzählt oder ob er Feuer in den Augen bekommt und ich das Gefühl habe, ey, der trifft sich jedes Mal mit Gott. Der hat Begegnung mit Gott, diese Person. Der redet nicht über jemanden, sondern der redet von irgendetwas, was er mit dem gerade erlebt hat. Der lebt etwas, der folgt nach. Und Nachfolge ist so ein ganz altes Wort, das wir einfach nur mit hinterhergehen übersetzen würden. Oder? Hinterhergehen. Das ist so dieses typische Bild, Jesus sammelt seine 12 Jünger ein und die gehen ihm hinterher. Er wandert durch die Steppe, durch die Präriesteppe, das ist Wilder Westen. Naja, durch die Gegend, ja, von einem Dorf zum nächsten und Leute folgen ihm nach. Morgen fahre ich dahin, wo das gewesen sein soll. Fliege ich dorthin, wo das gewesen sein soll. Nach Israel. Das werden schöne 10 Tage, hoffe ich. Ich werde mir mit allen Pastoren aus Hansa und aus Bayern, also betet dafür, dass das Flugzeug ankommt, sonst habt ihr keine Pastoren mehr, dass das Flugzeug gut ankommt. Und dann schauen wir uns die alten Städte an. Alles. Von Bethlehem, Jerusalem, da war ich noch nie. Manche Pastoren erleben das jetzt kurz vor der Rente und ich bin jung. Ich sag, los, noch eine Runde. Ist gemein, aber ist ähnlich wie bei meinen Schwagern. Die haben dann auch ordentlich mit dem, ja, übers Feld. Auf jeden Fall hat man so dieses Bild vor Augen, dass da einfach nur Leute ihm nachgehen. Aber was war es eigentlich? Eigentlich war es doch, dass das eine Zeit war, dass eine Menschengruppe zusammen gelebt hat. Das ist wie wenn eine WG alles gemeinsam macht. Also eine Wohngemeinschaft, für alle, die nicht wissen, was eine WG ist. Eine Wohngemeinschaft, wo Menschen zusammenleben, die nicht nur an einem Ort zusammenleben, sondern die auch noch dahin gehen, wo sie was zu schaffen haben. Zur Uni, zur Arbeit, wenn sie alles teilen, zum Sport und dann am besten noch jede Woche woanders. Oder alle paar Tage. Und man lernt sich kennen. Ich war ja bei Jugend auf Achse. Ja, so ein Jahr, freies soziales Jahr von unserer Kirche. Und man lernt sich kennen. Und es ist wie eine Freizeit. Es macht richtig Spaß. 2 Wochen. Und dann hast du ja noch die anderen 50 Wochen. Ja? Und dann kennt man sich. Und man geht sich irgendwann auch auf den, man nervt sich auch irgendwann. Und es genügen so Kleinigkeiten wie, wenn der mir im Bad im Weg rumsteht und in Zeitlupe geht die Person, dann nervt es. Ich bin kein Morgenmuffel, ich bin wach, wenn ich wach bin, direkt. Und wenn jemand so rumgeht, und das ist nicht übertrieben, es gibt diese Menschen, diese gehen wirklich so zum Badezimmer und versperren den Eingang, wenn ich da durch will, weil wir ein Gemeinschaftsbad haben. Da kann mich das in den ersten 2 Wochen cool lassen. Da gehe ich vorbei, grüß nett, obwohl nicht zurückkommt, weil er noch schläft. Aber in der 3. Woche kommt schon so langsam hoch und in der 4. sage ich das dann auch mal, dass das nervt. Da kommt auch zurück, was ihn dann nervt. Das ist dann eine Menge mehr gewesen. Aber man ist plötzlich ehrlich miteinander. Nachfolge ist also nicht nur hinterhergehen. Nachfolge ist Leben. Zu sehen, ob Menschen Feuer in den Augen bekommen, wenn sie von Jesus reden, das ist vielleicht auch oberflächlich. Vielleicht ist jemand auch gar nicht von der Persönlichkeit so, dass er Feuer in den Augen kriegt, wenn er von Jesus redet. Aber wenn du länger mit jemandem zusammen bist, weißt du, ob der dir nur erzählt, dass er an etwas glaubt oder ob er regelmäßig diese Person trifft, von der er da redet. Ob er mit dieser Person lebt. Lebt mehr und mehr aus der Gnade unseres Herrn und Retters Jesus Christus und lernt ihn immer tiefer kennen, steht in 2. Petrus 3, Vers 18. Lernt ihn immer tiefer kennen. Das ist ein Eingeständnis. Das ist ein Eingeständnis dazu, dass ich nicht fertig bin mit dem Kennenlernen. Dass ich nicht die absolute Wahrheit habe und das, was niemand von uns hat. Es gibt ja Menschen, die glauben, sie hätten sie. Nur weil sie daran glauben, dass es sie gibt. Das ist schon schizophren. Ich glaube auch, dass es die absolute Wahrheit gibt. Aber ich glaube niemals, dass ich sie habe. Als Mensch. Das ist ja echt schon hoch. Lebt die Beziehung so, dass sie immer tiefer wird. Dass sie fester wird. Nicht, dass du fertige Antworten hast. Dass alles schon für dich klar ist im Glauben, in der Beziehung mit Jesus. Dass alles fertig ist. Und lebt immer mehr aus der Gnade unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wer das unterstreicht, der macht doch eigentlich deutlich, dass wir alle nicht mal ansatzweise so sehr lieben wie Jesus. Lebt aus der Gnade, heißt ja, ich baue Mist. Ich bin abhängig von Gnade. Als Christ zuzugestehen, dass ich nicht perfekt bin und dass ich nicht ansatzweise so toll bin, wie ich denke, und ihr übrigens auch nicht, ist immer schön, ne? Der Pastor sagt, er ist nicht so toll, wie er denkt. Endlich mal. Keiner von uns liebt ansatzweise so gut, wie er es gerne wollen würde. Und so perfekt, wie es Jesus tut. Das ist unmöglich. Wir würden es uns wünschen. Aber denkt doch mal drüber nach, wie wir sind. Auch wenn wir unterschiedlich sind. Schaffen wir es, über jeden Menschen komplett positiv zu denken? Niemals was Schlechtes zu denken, nicht enttäuscht zu sein, immer guten Mutes zu sein. Und das ist ja jetzt noch die harmlose Variante. Man kann ja auch noch gehässig und fies werden. Ja, und böswillig. Das macht deutlich, dass dieses Kreuz hier in der Nach-Ostern-Zeit deutlich macht, hey, da gab es eine Menge in den Menschen, im Leben der Menschen, für die es Gnade bedarf. Eine Menge. Und Jesus sieht das. Und das Interessante ist, dass er trotzdem stirbt. Für uns, die nicht perfekt sind. Für die Jünger, die er da mitnimmt, mit denen er unterwegs ist, mit denen er Gemeinschaft hat, die er kennenlernt und die ihn vielleicht sogar nerven. Und das sieht man sogar, weil er ganz oft sagt, habt ihr es immer noch nicht begriffen? Und wie oft muss ich das noch sagen? Und er schreibt sie nicht ab. Er schreibt dich nicht ab, er schreibt mich nicht ab. Er lebt Nachfolge. Und die Frage, die dahinter ist, ist, womit rechnest du? Was erwartest du? Erwartest du einfach nur äußerliche Form, wie ein Gottesdienst zu sein hat, wie Kirche zu sein hat? Oder ist die eigentliche Erwartung, und die Erwartungen sind vielleicht alle berechtigt, auch Form und wie das alles so sein hat, aber die eigentliche Erwartung rechnest du damit, dass du Gott hier triffst? Erwartest du das? Und nicht nur hier, auch im Alltag. Klar. Aber erwartest du es auch hier? Oder gehst du durch, was alles läuft und was nicht läuft und wie es sein sollte und wie es nicht toll gewesen ist? Oder suchst du und hältst Ausschau nach dem, wo Gott zu dir spricht? Wo er dein Herz erreichen möchte? Wo er in Kontakt mit dir tritt? Weil du daran glaubst, dass er real ist, dass er auferstanden ist. Dass das nicht einfach nur Ende war am Karfreitag, dass er da gekreuzigt ist und vorbei, Schluss. Weil wenn du daran glaubst, dass er auferstanden ist und wenn du sagen kannst, dein Wille geschehe, dann glaubst du doch daran, dass er ein guter Gott ist, der liebt und wo du absolut weißt, es ist besser, dass sein Wille geschieht als deiner. oder meiner. Auch wenn wir es gerne wollen würden manchmal, dass unser geschieht. Und dann steht hier weiter in unserem Profil, in Philipper 2, Vers 13, er selbst bewirkt beides in euch. Also Jesus bewirkt beides in euch. Den guten Willen und die Kraft, ihn auch auszuführen. Es geht nicht nur um Erwartung. Wenn du damit rechnest, dass du Gott begegnest, wenn du fest davon überzeugt bist, dass er erlebbar ist, dann schenkt er dir zwei Sachen. Er sagt, zwei Sachen bekommst du geschenkt von ihm. Er bewirkt beides, den guten Willen, und den guten Willen haben wir ganz oft. Aber er spricht dir sogar zu, er gibt dir sogar die Kraft, es auch auszuführen. Das Gute, wonach du dich sehnst, da schenkt er dir die Kraft, das auszuführen. Indirekt sagt er auch damit, ey, alleine kriegst du es nicht hin. Du kannst dich abstrampeln. Vielleicht denken wir das ja manchmal, ne? Ey, das habe ich jetzt alleine gut gemacht. Ich habe hier jetzt jemanden gelobt, ich habe jemandem geholfen, ich habe was Gutes getan, ich bin ein guter Mensch. Und die Bibel sagt, ich gebe dir das. Also Jesus gibt dir das. Den Willen und die Kraft, es auszuführen. Das im Kontext von Nachfolge ist nicht einfach nur etwas zu tun, ist nicht einfach nur eine Aufforderung, jetzt folgt mal alle nach. Sondern ganz am Anfang steht die Frage, was erwartest du? Womit rechnest du? Und wenn du bei diesem Punkt bist, dass du mit Gott rechnest, dass du erwartest, ihm zu begegnen, dann will er dich beschenken. Dann gibt er dir wirklich was. Und das ist nicht einfach nur so ein Spruch. Und hier geht es jetzt auch nicht um das perfekte Leben, also Himmel auf Erden, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber du merkst, dass Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich waren. Du merkst, dass du dich veränderst. Nicht schlagartig und dass du nicht immer, dass du jetzt plötzlich Mutter Teresa wirst. Aber du änderst dich, dir fallen Sachen auf. Dir fallen Sachen auf, die blöd sind. Aber zu denen du anfängst zu stehen, wo du bereit bist, sie zu bekennen, wo du bereit bist, dich auch plötzlich zu entschuldigen. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde diesen Zettel da nicht einfach nur so hängen haben. Bei den letzten beiden Predigten habe ich auch über zwei Aufträge geredet und sie sind einfach nur leere Worte, wenn wir nicht begreifen, dass das die Grundlage aus der Schrift ist, dass eigentlich in der Schrift Jesus am lautesten zu uns redet. Du fragst dich, wo du ihm begegnen kannst? Hier schreit er quasi. Hier spricht er direkt, unüberhörbar. Hier will er dir sagen, was er von dir denkt, was er von der Welt denkt, was er vorhat, wie er zu dir steht. Und hier wirst du vielleicht überrascht, dass seine Realität nichts mit deinen Erwartungen zu tun hat. Vielleicht, teilweise. Dass er dich so doll überraschen kann, weil vielleicht deine Erwartungen von ihm ganz andere sind. Das ist ja das Großartige an diesem Gott. Dass wer wir ihn kennenlernt, die Bibel sagt, die Bibel ist ein zweischneidiges Schwert, der wird überrascht. Als Gemeinde kann man das einfach glauben oder es ändert was. Und gerade wenn man in einem Prozess ist, wo man etwas ändert, gibt es immer eine Chance. Eine Chance, auf die eigentlichen Sachen zu hören. Nicht auf die Form, die alle nur nachgestellt sind, sondern auf die Fragen, die uns diese Verse aus unserem Profil heute gestellt haben, aus der Schrift. Dein Wille geschehe. Können wir das sprechen? Als Gemeinde gemeinsam? Haben wir alle diese Sehnsucht, immer tiefer zu wachsen in ihm? Und sind wir davon überzeugt, dass wir immer mehr aus seiner Gnade leben? Und glauben wir daran, dass er beides in uns bewirkt? Den Willen und auch die Kraft, das Gute umzusetzen. Hier geht's in der Tiefe, und wenn man daran glaubt und Ja sagt, dann hat es bei der Nachfolge Auswirkungen. Dann geht man nicht nur hinterher, sondern lebt man. Dann lebt man Glaube. Mit Fehlern, mit Hinfallen, wie bei den Jüngern, wo nicht alles perfekt ist, aber man geht weiter. Man hört ja nicht auf zu gehen. Man bricht die Nachfolge nicht ab. Man geht weiter. Man ist weiter gemeinsam unterwegs. Man vergibt sich, man zankt sich wieder und man erlebt das Leben gemeinsam. Amen.